Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 20. Juni und wir starten gemeinsam in die Woche und jetzt auch wieder mit aktuellen Themen. Und was für eine Woche liegt hinter uns? Auch am vergangenen Freitag haben wir einen sehr nervösen Handel gesehen, einfach. Aber am Ende war jedenfalls der Nasdaq ein wenig Boden wieder gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Die Nasdaq war hier eine der führenden großen Indizes am vergangenen Freitag und konnte sich ein wenig stabilisieren. Mehr als eine Atempause im aktuellen Zinszyklus könnte das nur sein, vielleicht auch nicht. Das ist ja immer die Frage. Jedenfalls haben die US-Anleger zum Abschluss der vergangenen Woche und sehr verlustreichen Börsenwoche zaghaft an die Märkte zurückgewagt. Der Dow Jones Index der Standardwerte kämpfte lange mit dem Schlusskurs und schloss am Ende aber leicht mit 0,13% schwächer und auch unter 30.000 Punkte, was alles an sich kein gutes Zeichen ist. Im Wochenvergleich ging es deutlich um fast 5% bergab. Ähnlich erging es auch dem marktbreiten S&P 500 Index, der bei den Zählern bei 3.700 Punkten nur steht und hat auch ein bisschen gewonnen sogar, Nasdaq um einiges höher, aber im Wochenvergleich ein großer Verlust, muss man ganz klar sagen. Nasdaq 100 stieg um 1,24% am vergangenen Freitag und der breite Nasdaq Composite um 1,43%. Das spricht dafür, dass besonders verprügelte kleine Tech-Werte am vergangenen Freitag ein bisschen was gewonnen haben. Das große Thema sind die Zinsen natürlich und ist einfach kein Ende in Sicht. Die Furcht vor einer Rezession hatte die Börsen in den vergangenen Tagen zuvor ja sehr stark belastet. Die US-Notenbank hatte die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation um 75 Basispunkte, also 0,75% nach oben geschraubt. Das ist der größte Zinsschritt seit 1994. Viele Anleger, erst recht die nach der Corona-Krise und Corona-Crash in den Markt gekommen sind, die waren nicht mehr zu diesen Jahreszeiten geboren oder erst geboren und jetzt erst gekommen. Die meisten Anleger sind ja zwischen 20 und 30 Jahren, die neu in den Markt getreten sind. Das macht auch Kredite für Investoren und auch Konsum viel teurer, besonders auch für Immobilien. Das wird noch ein großes Thema wahrscheinlich in den nächsten Monaten werden, denn die 30-jährige Mortgage Rate, das sind also die Kreditzinsen für Immobilienkäufe in Amerika zum Beispiel, ist von 3% in den vergangenen paar Monaten auf jetzt 6% gestiegen und das ist eine Verdopplung der Zinskosten. Das spüren natürlich die Leute massiv, weil das Einkommen natürlich nicht so stark gestiegen ist. Allgemein bremst das einfach die Volkswirtschaft aus und die weltgrößte Volkswirtschaft ist einfach noch die USA. Als tags zuvor ja auch, also am Donnerstag, die Schweizer Nationalbank überraschend ihren Leitzins deutlich erhöhte, was für die Schweiz sehr ungewöhnlich ist, brachen auch in Europa und die USA die Dämme. Sehr interessant, wie die Märkte hier zusammenspielen. Es ist sehr schwer, hier wirklich zu agieren und auch wahrscheinlich haben sehr viele Trader extrem schwer. Die Märkte werden sich also nicht beruhigen. Jedenfalls bekommt man langsam das Gefühl, bis die Maßnahmen der Fed und auch der anderen Zentralbanken erfolgreich sein werden, dass man auch wirklich sieht, dass die Inflation nach unten kommt. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn das passiert, dann könnte man auch eine globale Rezession noch verhindern und auch dann im späteren Verlauf von 12 bis 18 Monaten auch die Zinsen wieder lockern oder jedenfalls stabil halten. An der Entschlossenheit der Fed jedenfalls, Inflation weiter energisch zu bekämpfen, kann jedenfalls momentan kein Zweifel bestehen. Das Engagement der geldpolitischen Ausschusses zur Wiederherstellung der Preisstabilität, was ja eigentlich das primäre Ziel ist der Notenbanken, die eben für diese Einhaltung eines starken Arbeitsmarkts auch notwendig ist, die haben wir ja, ist uneingeschränkt. Das muss man ganz klar sagen. Das wird auch von der Fed nochmal betont. Dann gab es noch ein paar Einzelnachrichten, die wir uns angucken. Dieses größere Thema, wir müssen auch über Digitalwährungen in der Krise reden. Natürlich der Bitcoin jetzt unter 20.000 Dollar und auch gibt es Verwerfungen an den Einleihemärkten. Das ist immer ein großes Thema. Gucken wir uns noch ein paar heimische Sachen an. DAX-Anleger trauen sich ein wenig zurück. Wir können ja die 13.000 Punkte noch stabil halten. Der DAX konnte auch am vergangenen Freitag 0,67% dazu gewinnen auf 13.126 Punkte. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Woche gab es natürlich trotzdem deutliche Verluste, muss man sagen. Wir sind dann doch weit entfernt. Das Tagestief war aber etwa bei 13.020 Punkten und da sind wir ein bisschen weiter weg. Der Wochenverlust insgesamt beträgt 4,6%, also etwa wie die amerikanischen Börsen. Und man muss sagen, es war am vergangenen Freitag, war ja auch großer Verfallstag, hat jetzt keine größeren auslaufenden Long- und Short-Positionen den Markt großartig beeinflusst. Volatilität sind auf jeden Fall hoch, das muss man sagen, aber das hat sich jetzt am Freitag nicht negativ ausgewirkt. Es gibt auch Turbulenzen auf den Rentenmärkten, da hat sich aber die Lage ein bisschen beruhigt in Europa, muss man sagen. Denn die Aussagen der EZB-Chefin Christine Lagarde zur geplanten Begrenzung der Renditeabstände, das sind die Spreads zwischen den Anleihen bei europäischen Staatsanleihen, das soll eben hier nicht so stark forciert werden. Insidern zufolge erläuterte die Chefin der EZB, dass die Finanzminister in der Eurozone hinter verschlossenen Türen das kürzlich angekündigte sogenannte Antifragmentierungstool in Verbindung bringen. Das werden wir uns dann auch gleich angucken. Das ist das Thema Verwerfungen an den Anleihenmärkten. Denn es geht darum, dass die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe auf 1,65% nachgab. Der Spread jetzt zwischen diesen Papieren und besonders auch für Italien mit rangezogen, italienische Staatsanleihen, fiel auf den niedrigsten Stand seit knapp 2 Wochen. Davor war dieser Spread, dieser Abstand noch um einiges höher. US-Staatsanleihen, also Treasuries, sind ja genannt, rentieren mit 3,74% nach zuvor 3,3%. Also sind sie auch ein wenig zurückgekommen. Das heißt, die Anleihen sind gestiegen, dann sinken natürlich die Prozente, die Renditen. 20-jährige US-Staatsanleihe etwa bei 3,2%. Wer sich da engagieren möchte, es gibt von iShares und auch von anderen Anbietern, Indexanbietern, gibt es auch Staatsanleihen, die jetzt natürlich relativ interessant werden könnten. Wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen jetzt nicht ins Unendliche steigt, dass wir auch teilweise den Höhepunkt der Zinssteigerung sehen und in den nächsten Monaten sehen werden. Da hat man natürlich eine gute Rendite momentan, 3,2%. Ja, also eine Negativrendite. Damit kann man Inflation nicht ausgleichen. Womöglich aber ein besserer Markt als vielleicht Aktien, die weiter unter Druck geraten könnten. Das sind Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, relativ interessant, mittel- bis kurzfristig gesehen. Wenn dann wieder die Notenbank irgendwann in 12 bis 18 Monaten die Zinsen und die Geldpolitik ein wenig wieder lockern wird, dann würden die Staatsanleihen gewinnen. Man verliert die prozentuale Rendite, die ist ja nicht so interessant, sondern besonders wenn Staatsanleihen dann steigen, sinkt die Rendite und da hat man auch eine gute Möglichkeit, einen netten Return zu erwirtschaften. Aber das sieht momentan eben nicht danach aus, dass die Zinsanstiege beendet werden. Wenn das aber langsam signalisiert wird, auch wenn die Inflation zurückkommt, das wird irgendwann ja passieren müssen, erst recht durch die Vergleichsdaten in den vergangenen Quartalen, die ja so hoch waren, dann müsste auch da in den Staatsanleihen womöglich was Interessantes dabei sein. Skepsis ist ganz groß, muss man sagen. Man kennt es von vielen Marktteilnehmern. Manche haben ein wenig Panik, andere sind resigniert, haben abgeschlossen. Das sollte man aber nicht machen. Man sollte das alles ein bisschen mit Distanz sehen. Erst recht, wenn man jünger ist, in jüngeren Alter immer noch ist, also alles unter 60, muss man sagen, was noch weit weg von der Rente ist. Die müssen sich doch jetzt noch keine Sorgen machen. Die größeren Gehälter, Einkommen werden ja erst noch kommen in den nächsten Jahren. Wenn man Ende 20, Ende 30 ist, hat man ja hoffentlich einen relativ stabilen Cashflow und kann hier sukzessiv in den Markt einsteigen. Würde ich mir also persönlich gar keine großen Sorgen machen, weil es gibt immer wieder auch einen nächsten Boom oder einen nächsten Bust. Das gehört zur Börse dazu und das war eigentlich allen Anlegern, die sich mit der Materie beschäftigen, klar, auch wenn es natürlich jetzt erstmal ein wenig wehtut. Öl ist sogar ein bisschen zurückgekommen, muss man sagen, relativ deutlich am vergangenen Freitag ist über 7% gefallen auf gut 108 Dollar. Die Ölpreise waren in den vergangenen Tagen von der sehr trüben Stimmung an den Finanzmärkten belastet worden. Da sieht man, wie schwer das ist, besonders Rohstoffe zu navigieren. Es spricht ja eigentlich viel für steigende Rohölkosten. Wenn wir aber eine Rezession haben und die Rezessionsängste bestehen, dann haben wir gesehen, ist Öl ein ganz schlechtes Investment. Corona-Krise war Öl ja teilweise negativ kurz. Das hat was mit den Optionen, Terminmärkten zu tun gehabt und das wird so wahrscheinlich jetzt nicht in der Form so extrem wiederkommen, aber der Ölpreis könnte um einiges sinken, wenn wir eine Rezession haben, da ist es so schnell auch 50, 40 Dollar möglich. Das wird natürlich hier mit eingepreist am vergangenen Freitag. Auch die Währungen allgemein sind sehr volatil für ihren Bereichen. Der Dollar ringt um die 1,05 Dollar-Marke. Der Euro wird also wahrscheinlich seine Parität irgendwann mit dem Dollar erreichen. Das wäre natürlich auch ein krasses Zeichen, nicht gut für Europa. Dann gab es noch Nachrichten aus Deutschland, die vielleicht viele Anleger interessieren, denn Porsche schließt jetzt einen Vergleich mit US-Klägern Um was geht es? Natürlich geht es wieder um Kraftstoffverbrauch, um Angaben. Davon gab es einen Rechtsstreit in Amerika. Nämlich die Konzerntochter Porsche hat hier falsche Angaben gemacht und hat hunderttausende Autos falsch angegeben, den Kraftstoffverbrauch in den USA. Jetzt gab es da einen Vergleich und das geht etwa um 80 Millionen Dollar Schaden. Das ist ja im Vergleich zum Dieselgate nur Peanuts, muss man ganz klar sagen. Telekom konnte sich sehr gut halten, ein sehr beliebter Wert. Ist auch letztens jetzt wieder gestiegen, über 18 Euro. Nämlich gibt Interesse für die Telekom-Funkmasten vom KKR, Finanzinvestoren, Global Infrastructure Partners und Stonepeak Partners. Und da kann Telekom wieder Geld in die Kassen spülen. Telekom allgemein läuft eigentlich operativ sehr gut, haben natürlich wie auch wie Versorger und andere konservative Werte relativ hohe Schulden, muss man sagen, die Telekom, die natürlich auch mit Schulden, aber langfristige Schulden ganz klar unter Druck geraten. Also die Zinskosten steigen einfach, das belastet das Ergebnis. Aber dafür haben sie ja wirklich stabile Cashflows, die auch bei einer Rezession nicht großartig wegbrechen werden. E.ON, auch ein gebeutelter Wert in den vergangenen Monaten, jetzt wieder gefragt, nachdem Goldman Sachs eine Empfehlung ausgesprochen hat. Seit Anfang März ist es eben sehr schlecht gelaufen um E.ON. Aber sie zählten am vergangenen Freitag zu den beliebtesten Werten im DAX. Hilfreich war da besonders der positive Analystenkommentar von Goldman Sachs. Er rät nämlich zum Kauf der Titel. Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit russischen Gaslieferungen, die E.ON ja auch noch betreibt, seien zwar schwer kalkulierbar, doch ein Lieferstopp sowie eine staatliche Energiepreisbremse dürften nun eingepreist sein und die wird wahrscheinlich in Deutschland jetzt erstmal nicht kommen. Ist nicht ersichtlich, dass das kommen sollte. Auch da gibt es natürlich immer viel Bewegung. Der Ukraine-Krieg belastet natürlich immer noch weiter, sollte man nicht vergessen. ThyssenKrupp legt seinen Nucera-Börsengang auf Eis. Ist auch kein gutes Zeichen für die Börsen natürlich, wenn jetzt die ganzen, was wir noch vergangenen Jahren hatten, Specs und auch allgemeine IPOs einfach immer weniger werden. Das ist auch nicht gut für Blackstone und auch nicht für zum Beispiel Softbank, die ja viel Geld damit verdient haben, teilweise Unternehmen an die Börse zu bringen, die noch gar nicht an die Börse gehören und da viele Anleger auch sehr arm gemacht haben und sich selbst bereichert haben, sollte man auch mal erwähnen. Das sind hier so die Einzelwerten. Dogecoin Investor verklagt Elon Musk, Tesla und SpaceX und solche Sachen, aber das sind ja nur so ein bisschen Gossip, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Gucken wir uns mal die Digitalwährungen an. Digitalwährungen in der Krise, Bitcoin weniger als 20.000 Dollar wert, das ist unser zweites Thema heute. Die Talfahrt geht scheinbar immer weiter. Der Bitcoin und Co. hat die psychologische wichtige Marke von 20.000 Dollar gebrochen, aber auch die anderen Alternative Coins, also Altcoins, teilweise von Leuten auch Shitcoins genannt, die sind auch natürlich noch stärker teilweise unter Druck geraten. Digitalwährungen allgemein schwanken zwar traditionell sehr stark, doch droht jetzt den Anlegerinnen und Anlegern ein womöglicher Krypto-Winter, Krypto-Crash. Und wenn das der Fall sein sollte, in der Vergangenheit sind diese Crash noch um einiges stärker ausgefallen. Momentan reden wir ja nur, in Anführungsstrichen, von etwa einer Drittelung, also zwei Drittel des Wertes verloren von 60.000 Dollar auf 20.000 Dollar. Bei den Krypto-Winter, Krypto-Crash reden wir meistens von 80 bis 90 Prozent Wertverlust. Also, wie sieht es aus? Vor 10 Tagen notierte der Bitcoin noch bei etwa 30.000 Dollar, also ein rapider Wertverlust. Im 1. Januar, Anfang des Jahres, waren es rund 50.000 Dollar gewesen. Damit ging im vergangenen Jahr halt knapp schon 60% des Wertes, wie gesagt, verloren. Das zeigt einfach wieder nichts für schwache Nerven. Für den Abwärtstrend machen Finanzexperten Inflationssorgen und die steigenden Zinsen verantwortlich. Einige Investoren scheuen offenbar auch derzeit riskante einfach Anlagen und ziehen sich aus dem Bereich Kryptowährungen zurück. Der Bitcoin und andere Digitalwährungen sind traditionell sehr starken Schwankungen ausgesetzt. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere sogenannte Kryptowinter. Kann man sich angucken, zum Beispiel im Jahr 2014, im Jahr 2018, in denen die Kurse sehr stark einbrachen, bevor es später irgendwann wieder aufging. Aber die Unsicherheit war sehr groß und deswegen war die Kurse auch sehr niedrig. Diesmal zeichnet sich allerdings noch ein sehr schwierigeres wirtschaftliches Umfeld als damals ab. Man muss sagen, Bitcoin, weil ist er entstanden 2008, 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise und der Bitcoin hat keine richtig harte Krise durchgemacht. Okay, ich kann sagen, dieser Corona-Crash, dieser einen Monat, wo sofort aber die Notenbanken ja mit billigem Geld alles aufgefangen haben, auch Kryptowährungen, weil Bitcoin hat auch extrem verloren im Corona-Crash. Und ist dann erst wieder gestiegen. Aber so eine richtige Wirtschaftskrise, eine richtige Rezession, die wirklich länger geht als die Corona-Geschichte, das hat auch diese Währungen nicht erlebt. Und da ist die Frage, ob sie da wirklich resistent sein können. Dann natürlich das Thema Vertrauensverlust durch Celsius oder durch andere Projekte. Es kommen immer neue Nachrichten, Entlassungswellen natürlich bei Coinbase und bei Kraken und allen möglichen anderen Plattformen, die natürlich stark unter Druck geraten. Die sind aber teilweise darauf eingestellt, zum Beispiel das Balance Sheet von Coinbase sieht ziemlich gut aus, muss man sagen. Coinbase ist noch etwa 10 Milliarden Dollar wert an der Börse und hat eine Cash-Position von 6 Milliarden. Momentan im letzten Quartal hat aber Coinbase zum Beispiel auch 400 Millionen verbrannt. Sie haben einen negativen Cashflow, das heißt, das können sie ewig nicht so weiterführen. Sie müssen viel mehr Leute wahrscheinlich entlassen. Diese 18%, die sie momentan entlassen haben, sind eigentlich noch viel zu wenig. Meiner Meinung nach, die haben ihre Mitarbeiter versechsfacht in den letzten 2 Jahren. Das ist viel zu viel in viel zu kurzer Zeit, wahrscheinlich noch mit ganz guten Gehältern, weil alle davon ausgegangen sind, dass wir immer steigende Superzyklus haben, steigende Kryptowährung, Bitcoin 100.000. Dabei hätte sich Coinbase und Co. natürlich auch dumm und dämlich verdient, das haben wir gesehen. Wo es gut gelaufen ist, war das Quartal, war Cashflow von Coinbase extrem gut. Das ist wie eine Art gehebelter Markt, das hat man auch bei Aktien so natürlich, FedEx, Baderbank, was da als die Sino AG mit Trade Republic, diese ganzen Vehikel, die es dort gibt, die sind auch super gelaufen. Die haben sich auch vervierfacht, dann, wo der Aktienhype groß wurde und viele Leute getradet haben. Das ist jetzt alles zurückgekommen, weil einfach nicht mehr diese Nachfrage besteht und so ist es ja auch. Und das betreibt einfach momentan. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Im Bitcoin-Fieber, El Salvador hat natürlich sehr stark getroffen. Jetzt wird mit Staatsbankrott schon getitelt. Das birgt extreme Risiken eben für den Staatshaushalt. Das ist wirklich ein sehr trauriges Thema, weil El Salvador sowieso ein sehr armes Land ist. Ihr Präsident hat teilweise auch rücksichtslos seine Agenda vorangetrieben und jetzt momentan steht er am Scheideweg, denn auch der Internationale Währungsfonds möchte ja El Salvador eigentlich Kredite geben, aber nur, wenn sie sich zum Beispiel von Bitcoin und anderen Geschäften verabschieden und eine sogenannte seriöse Finanzpolitik betreiben, was das auch immer heißt in deren Sinne, weil auch der Internationale Währungsfonds ist jetzt eigentlich auch kein, hat auch so seine Probleme in der Vergangenheit natürlich gehabt, wobei man sagen muss, hier bei den Bitcoin haben sie momentan recht und El Salvador braucht ja jetzt das Geld und kann jetzt nicht 20 Jahre warten, bis der Bitcoin vielleicht doch mal eine Million wert ist, um hier irgendwie als Staat weiter zu bestehen. Letztes Thema und das dritte Thema, also Verwerfung an den Anleihenmärkten, haben wir kurz angesprochen, droht jetzt eine neue Euro-Schuldenkrise. Natürlich ist es immer so ein Zyklus, wo es gerade nach unten geht, kommen auch viele negative Nachrichten, die müssen wir natürlich auch besprechen, aber prinzipiell mache ich mir da jetzt noch alles keine größeren Sorgen, aber wir müssen das natürlich auf dem Schirm haben, denn die nahende Zinswende auch in der EZB, die ja ganz langsam anfängt, wahrscheinlich viel zu langsam, weil wir ja eine ähnlich hohe Inflation wie die USA haben, hat jetzt Befürchtungen aufkommen lassen, dass es zur neuen Schuldenkrise in Europa kommen wird könnte. Die EZB will daher auch gezielt südeuropäische Staaten zur Hilfe eilen. Aber reicht der Plan wirklich aus? Wie sieht es momentan da aus? Italien erlebt an den Finanzmärkten, besonders in den letzten Tagen, ein sehr schmerzhaftes Déjà-vu. Wir alle kennen ja Déjà-vus, die sich oft sehr komisch anfühlen und jetzt Italien wahrscheinlich auch. Vor einem Jahr wurde das Land noch als Musterschüler Europas gefeiert, das relativ gut aus der Corona-Krise gekommen ist. Wir haben ein sehr starkes Wachstum in Italien gesehen von 6,6% 2021, deutlich stärker als Deutschland, als die meisten EU-Staaten, muss man sagen. Nun aber könnten auch steigende Anleiherenditen und der Konjunkturmotor insgesamt in der Eurozone abgewürgt werden und Italien wieder in die Krise stürzen. Natürlich nicht nur Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, alle diese Staaten, die so in dieser bekannten Reihe ist, aber Italien besonders. Denn es geht um Italiens Anleihenrenditen, die sind nämlich über 4%. Seit August 2021 ist diese Rendite dieser 10-jährigen italienischen Staatspapiere, es werden immer auf die 10-jährigen genommen, wenn man hier mittel- bis kurzfristig auf diesen Markt gucken möchte, sind jetzt über 4% gestiegen. Ein solch hohes Niveau gab es zuletzt vor 8 Jahren. Man muss überlegen, dass die Anleiherenditen von italienischen Staatsanleihen noch bei 0,56% lagen. Die lagen niedrig, um einiges niedriger als in den USA. Das muss man sich mal überlegen. Das war schon vor einem Jahr kein gesunder Wert. Das bedeutet jedenfalls, das italienische Finanzministerium muss deutlich mehr Geld bezahlen, um Abnehmer für die Staatsanleihen zu finden und die Investoren also für das große Risiko natürlich zu entlohnen. Die hohen Refinanzierungskosten könnten den Staatshaushalt und die heimischen Banken auch stark belasten. Diese halten die Mehrheit der Staatspapiere, also italienische Banken wahrscheinlich jetzt erstmal Abstand halten. Nach Angaben des italienischen Bankenverbands waren es zuletzt 422 Milliarden Euro, die italienische Geldinstitut besaßen. Im Zug dieser steigenden Zinsen verlieren diese Anleihen stark an Wert, dafür steigen ja die Renditen. Das belastet auf jeden Fall auch die Bilanzen der Banken. Was will die EZB? Die EZB wird diese hochverschuldeten Länder stützen. Das ist klar, es ist auch jetzt zunehmend Alarmismus angesagt, aber auch zu gutem Grund. Es gab jetzt auch eine Sondersitzung, wie gesagt, am vergangenen Mittwoch. Dort wurde ja eben zugesichert, bei der Wiederanlage der Gelder aus anlaufenden Anleihen höher verschuldeten Euro-Ländern besonders unter die Arme zu greifen. Wer macht das? Das können eigentlich schon Länder, die finanziell stabil sind. Das ist also Deutschland, Frankreich noch relativ, muss man auch ansprechen sagen. Besonders nördlichen Länder, natürlich Amsterdam, Dänemark, Skandinavien allgemein, aber auch das Baltikum. Bei den anstehenden Reinvestitionen der Gelder aus dem jüngst beendeten Krisenanleihekaufprogramm, das ist das PEP, wurde das ja genannt, sollen diese Länder auch künftig verstärkt berücksichtigt werden. Zudem wurde über neue Instrumente diskutiert, um die Fragmentierung der Eurozone, sprich eine auseinanderdriftende Anleiherenditen, zu verhindern. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Es gibt eigentlich dafür langfristig wahrscheinlich nur eine Lösung, auch wenn das vielen deutschen Sparern und vielen deutschen Steuerzahlern nicht gefallen wird. Aber das wird das einzige Möglichkeit sein, dieses System zu retten, wenn man das retten möchte. Da kommen wir am Ende darauf. Die Medien sprechen von einem Geheimplan für Europa. Die Währungshüter wollen vorerst möglichst keine Details verraten. Das ist sehr typisch. Sie befürchten, dass die Marktteilnehmer dann die Notenbank auf die Probe stellen würden. Also auch natürlich Spekulanten hier am Wert sind, die auf fallende oder steigende Kurse setzen mit viel Geld, die auch die Märkte, besonders Währungen, wird viel gezockt, beeinflussen können. Also, was sind das hier für neue Instrumente, über was wir hier reden? Laut dem niederländischen Notenbankchef Klaas Knot ist das neue Instrument für den Fall gedacht, dass die Umleitung der Reinvestitionen in Richtung Anleihen südlicher Euro-Länder nicht genügt. Das ist die Frage, was die Märkte dann als Antwort geben. Was immer die EZB tun könnte, wird umstritten sein, sagt schon hier Bärenberg natürlich. Vermutlich wird es auf eine weitere Anleihekäufe hinauslaufen. Europa kann eben nicht wie Amerika scheinbar Quantitative Tightening machen. Es wird immer noch weiter eine Art Quantitative Easing geben, also eine leichte Geldpolitik. Und zwar eben für diese extrem betroffenen Länder, die aber schon seit Jahrzehnten solche Probleme haben und auch mit dieser Therapie bis jetzt nicht gesund geworden sind. Möglicherweise jedenfalls die Zentralbank eben auch diese teilweise Anleihekäufe einiger Länder durch Deutschland, durch italienische Anleihen ersetzen. Also deutsche Anleihen werden dann nicht mehr gekauft. Das heißt, unsere Renditen werden weiter steigen. Und dafür kann man zum Beispiel Italien unterstützen. Darüber hinaus könnte auch die EZB ein neues Instrument gegen übermäßige Risikoaufschläge entwerfen, vermutlich ohne es bereits jetzt auch einzusetzen. Auch dabei würden die Währungshüter wohl italienische Anleihen statt deutsche Anleihen kaufen. Das muss man ganz klar sagen. Also könnte man sagen, okay, man kann eigentlich auf steigende deutsche Anleihen noch setzen, weil sie noch relativ niedrig sind, auch im Vergleich zu amerikanischen Staatsanleihen. Wobei auch Deutschland eine Rekordverschuldung hat von über 80%. Das sollte man ja auch mal erwähnen. Wir hatten davor der Corona-Krise 60% und scheinbar wird es ja immer mehr, nicht weniger. Trotz eines FDP-Finanzministers, der aber momentan ja auch keine leichte Aufgabe hat. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Also wir haben einfach einen Renditeanstieg in vielen Ländern. Das muss man sagen, auch Portugal hier stark unter Druck geraten. Die griechische Wirtschaft boomt dafür. Das ist ein gutes Zeichen. Ein paar Länder stehen noch recht solide da, muss man sagen, vor allem Griechenland, muss man sagen, denn die Leute reisen sowieso die letzten Jahre schon nicht mehr in die Türkei und oft nach Griechenland und der Tourismus macht einfach einen Großteil von Griechenlands Geschäft aus und da läuft es wirklich gut. Angesichts eines sehr dynamischen Wachstums hofft das Land die höheren Finanzierungskosten noch stemmen können, aber man muss dazu sagen, Griechenland ist mit einem Schuldenstand von, muss man sich wirklich festhalten, 193% der Wirtschaftsleistung, reden von 200% Verschuldung, immer noch das am höchsten verschuldeten Land in der Eurozone und fast weltweit. Japan ist noch auch in diesen etwa in den Größen verschuldet. Das ist unglaublich. Gut, es wird gemunkelt, dass China in ihren Schwarzbanken, sage ich mal, unter der Hand ist China eigentlich im Immobiliensektor auch etwa über eine mittelhohe dreistellige Zahl verschuldet. Das ist immer sehr umstritten, wie es wirklich in China aussieht mit den Schulden, den Staatsschulden, weil es sehr viele Staatsunternehmen gibt, Staatskonzerne, Staatsbanken, die da viele Kredite aufnehmen, die eigentlich auch tot sind oder jedenfalls als Schulden zählen müssten. Zurück zu Griechenland. Aber 75% der griechischen Schulden liegen im öffentlichen Gläubigern wie dem Euro-Stabilitätsfonds. Was heißt das also? Man könnte natürlich auch einen Schuldenschnitt machen. Das wird natürlich wieder Länder Geld kosten. Euro-Stabilitätsfonds, wer zahlt am meisten Geld dort ein? Das sind natürlich auch wieder die wirtschaftlich stärksten Länder. Die Zinsen der Hilfskredite sind relativ niedrig, muss man sagen. Laufzeiten sehr lang und teilweise gehen die Laufzeiten bis 2070. Also das ganze System kann auch relativ länger laufen. Wollen wir uns mal die Top-Verschuldungsländer mal angucken. Und da haben wir Platz 2, Italien mit 151% Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Danach Portugal 127%, Spanien 118%, Frankreich 113%, Belgien 108%, Zypern 104%. Und Zypern hat sich wirklich gut gemacht, die waren um einige schlechter mal in der Vergangenheit. Österreich 83%, Kroatien 80%, Ungarn 77% und Deutschland ist auch in diesem Bereich etwa. Damit hat die Eurozone einen entspannten Schnitt von 96%. Das ist auch rekordverdächtig, muss man ganz klar sagen. Dazu, wie gesagt, Japan, eines der größten Volkswirtschaftsländer, auch extrem hoch verschuldet, funktioniert scheinbar bis jetzt immer noch. Und Amerika auch etwa eine Verschuldung von 130%, ist auch dort scheinbar was Gutes oder jedenfalls, was möglich ist. Italexit wäre ein dramatischer Schock, das wird wahrscheinlich so nicht kommen, muss man sagen. Sogar die Rechten nehmen davon Abstand, muss man sagen. Es gibt aber am Anfang des kommenden Jahres, also 2023, Wahlen in Italien. Der amtierende Ministerpräsident Mario Draghi von dieser Experten-Technokratie-Regierung wird die Frage, ob er dann abgewählt wird. Er wird dann abgewählt, könnte abgewählt werden. Es ist die Frage, ob dann linke und rechte Kräfte da Stimmen gewinnen könnten. Italexit wäre dann das Thema, ein Schock für Italiens Wirtschaft und die ganze Eurozone bedrohen. Ohne Italien eigentlich als Gründungsmitglied, dann kann man es auch lassen, dann kann man zwischen Deutschland und Frankreich eine alleinige Eurozone machen. Dann wird es wirklich schwierig, das noch zu argumentieren, wenn ein Kernland, ein Gründungsmitglied mit Italien rausfallen würde. Das muss man ganz klar sagen, Italien immer noch das große Schuldenkind. Auch Frankreich hat ein Schuldenproblem, das muss man auch immer wieder erwähnen, weil man es oft im Gedanken als so ein relativ positives Land aufgestellt ist, weil die Wirtschaft da in vielen Bereichen ganz gut läuft. Aber auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, also der, von der linkspopulistischen Partei in Frankreich, könnte auch die Staatsausgaben weiter ausufern. Es gibt ja am Sonntag, diesen vergangenen Sonntag, gibt es ja Wahlen. Macron wird wahrscheinlich hier gewinnen als Regionalwahlen, die natürlich wichtig sind, wie das Land regiert werden wird. Mal sehen, wie es dort ausgeht. Aber viele Leute sind dort sehr unzufrieden. Könnte also auch für Macron und seine neoliberale Wirtschaftspartei schwierig werden. Euro auf dem Weg zur italienischen Lira wird hier teilweise gesagt. Der Euro wird natürlich auch totgesungen, wird von vielen Seiten unter Druck genannt. Längst seit der Euro eine Weichwährung und kein Nachfolger der deutschen Mark. Na, das stimmt natürlich, aber es war, glaube ich, auch nicht das Ziel. Deutsche Mark sollte und die deutsche Stärke der Wirtschaft sollte ja eben in Bann von einer europäischen Integration gebracht werden. Und das war nur möglich mit einer Währung, muss man sagen. Es war auch eine Bedingung der Franzosen, dass die deutsche Mark aufgegeben wird für die Wiedervereinigung und dass man ein gemeinsames Wirtschaftssystem eben aufbaut. Und das ist der Preis, den man natürlich zahlt für diese Europäische Union und ihren ganzen Vorteilen und auch Nachteilen, die bei allen Sachen mit einhergehen. Das war ein guter Schluss für heute und wir werden auch nächste Woche wieder berichten und man sollte da sich nicht so viel Sorgen machen, denn das Leben geht immer weiter und erst recht die Wirtschaft. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.